Manchmal ist jemand so begeistert, dass er im Reden fast atemlos wird. Das hört sich dann zum Beispiel so an. Boschik, immer wieder Boschik, der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor für Deutschland. Kenner wissen natürlich, was ich da gerade zitiert habe. Das WM-Finale von 1954, auch wenn wir alle nicht dabei waren. Wir haben diese Reportage, einige möglicherweise schon, wir haben diese Reportage im Ohr, oder? Ich war mal in einem christlichen Jugendheim, da stand ein Kickertisch, an dem Kickertisch war ein kleiner schwarzer Kasten angebracht, auf dem Kasten war ein Knopf. Wenn man den Knopf drückte, dann machte der Kasten Tor, Tor, Tor. Die ersten 10 Mal war das lustig. Warum? Warum habe ich diese Sequenz aus dieser Fußballreportage vorgelesen? Weil so ähnlich unser Predigttext funktioniert. Der steht am Anfang des Briefs von Paulus an die Gemeinde in Ephesus, am Anfang des Epheserbriefs, ab Vers 3. Da schwärmt Paulus fast ohne Punkt und Komma. Im Originaltext ist ein großer Teil dieses Textes ein einziger Satz, der nicht aufzuhören scheint. Sein Thema, Paulus' Thema, was haben wir eigentlich an Jesus? Mal so ganz genau. Mal so alles aufgezählt. Was genau haben wir alles an Jesus? Was würden wir sagen auf diese Frage? Und zwar möglichst konkret und möglichst umfassend. Was haben wir an Jesus? Paulus Thema, was haben wir an Jesus? Paulus Antwort, er singt und eröffnet so das erste Kapitel des Epheserbriefs. Vers 1 und 2 ist die Begrüßung und dann geht's gleich los. Nächste Folie. Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das ist der Form nach jedenfalls urchristlicher Lobpreis. So hat sich ein urchristliches Lobpreislied angehört. Das heißt, man könnte sagen, Paulus fängt ja erstmal an zu singen. Nur weiß ich nicht genau, wie gut Paulus in Wirklichkeit gesungen hat. Das ist eine der Fragen, die ich mir für den Himmel aufgespart habe, wie so viele andere Fragen auch. Ich habe zum Beispiel die Frage, wie hört sich das denn an, wenn Paulus und Petrus über Theologie diskutieren? Oder ne, in der Apostelgeschichte an Pfingsten wird gesagt, 3000 Menschen kamen zum Glauben. Wo kamen die Kleingruppenleiter her? Das ist auch so eine Frage, mit deren Offenheit ich bis zum Himmel leben muss. Aber ich denke, ich schaffe das. Wir wissen nicht genau, wie gut Paulus sang, aber wir merken, er ist hier begeistert. Und der Grund für seine Begeisterung ist, wir sind, sagt er, von Gott gesegnet durch Christus mit allem geistlichen Segen im Himmel. Anders gesagt, alles, was der Himmel zu bieten hat, haben wir durch Christus. Und deswegen, wenn möglicherweise mal Leute kommen und sagen, wisst ihr, das, was ihr da so habt mit Jesus, das freut mich für euch, das ist auch schön, aber weißt du, wenn du so zur echten Tiefe durchdringst, das ist nochmal ein bisschen anders. Das stimmt nicht. Paulus sagt, Gott hat uns durch Christus gesegnet mit allem, was der Himmel zu bieten hat. Wir erleben das vielleicht noch nicht alles oder ständig alles, aber in Christus ist alles da. Christus ist nicht zu toppen, sagt Paulus. Und dann legt er los, wie gesagt, fast atemlos. Und wenn ihr euch aus dem folgenden Text irgendwas euch merken wollt, könnt ihr das anhand der folgenden 3 Schlüsselwörter tun, die im Deutschen praktischerweise mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen. Ist immer schön, wenn man in Predigten 3 Punkte hat mit gleichem Anfangsbuchstaben, ne? Zum Beispiel Friede, Freude, frenetischer Jubel. Aber es kommt immer irgendwie hin, wenn man sich bemüht. Aber hier haben die wirklich alle den gleichen Anfangsbuchstaben, jedenfalls im Deutschen. Nämlich erstens Erwählung, zweitens Erlösung, drittens Erbe. Erwählung, Erlösung, Erbe. Erstens Erwählung. Nächste Folie. Es macht ja einen Unterschied, ob man freudig erwartet wird oder nicht so freudig erwartet wird. Vielleicht kennen wir beide Erfahrungen. Freudig erwartet werden, das kenne ich zum Beispiel, wenn ich von einer Dienstreise nach Hause komme und die Tür aufschließe und hinter der Tür, die vom Eingangsbereich in die Wohnung reinführt, einen der unter 10-jährigen Bewohner unseres Hauses rufen höre, der Papa ist da! Und dann höre ich eine kleine Elefantenherde, die Treppe runterlaufen. Das ist freudig erwartet werden. Das ist schön. Ich kenne aber auch das Gegenteil. wenn man in einer x-beliebigen deutschen Stadt, natürlich nicht Marburg, in eine Behörde geht und dort am Anfang an einem kleinen Kästchen ein Nummerchen zieht und das Nummerchen lautet 657. Auf der Anzeigetafel, die den nächsten zu bearbeitenden Fall anzeigt, steht 215. Mehrere Stunden später, die man in einem muffigen Flur verbracht hat, angesichts eines Gummibaums, der seine besten Tage schon hinter sich hat, betritt man das Zimmer eines Sachbearbeiters, der erst einmal herzhaft in ein Wurstbrot beißt und dann einen Laut von sich gibt, der ungefähr so klingt. Genau, das ist nicht so freudig. Darum ging es mir nur. Das ist nicht so freudig erwartet werden. Paulus sagt in Vers 4, was Gott angeht, hat er uns freudig erwartet, und zwar nicht erst gestern, sondern schon seit Ewigkeit. Nächste Folie. Denn in ihm, in Christus, hat er, Gott, uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Ehe der Welt grundgelegt war. Das heißt, noch bevor Gott das erste Atom ins Universum gepustet hat, hat er schon an dich gedacht. Und hat gedacht, den will ich mal haben. Die will ich mal haben. Dessen Freund will ich mal sein. Das ist Erwählung. Und deswegen ist Erwählung erstens kein Grund für Einbildung. Erwählung ist kein Grund dafür, dass man sich irgendwie für besser oder schlauer oder schöner oder frömmer hält als andere. Denn die einzige Voraussetzung für Erwählung ist, dass Gott uns liebt. Gott liebt uns, deswegen wählt er uns. Zweitens, Erwählung ist kein Grund für Trägheit. Wenn im Alten Testament davon die Rede ist, dass Gott Menschen erwählt, dann ist damit immer ein Auftrag verbunden. Man könnte sagen, Erwählung verpflichtet. Ne? Es gibt ja diesen Satz, Adel verpflichtet. Von der Bibel her könnte man sagen, Erwählung verpflichtet. Nicht als nachträgliche Bedingung, sondern als Auftrag, der mitgegeben ist. Und deswegen passt es nicht zu einem Christsein, das weiß, ich bin von Gott gewollt, erwählt. Es passt nicht dazu, dass wir uns ausschließlich als Sofakartoffeln betätigen. Sofakartoffel ist wörtlich aus dem Englischen übersetzt, das Wort Couch Potato. Ich bin bis heute unglücklich, dass es dieses Wort noch nicht in die deutsche Sprache geschafft hat. Couch Potato, das sieht ungefähr folgendermaßen aus. Das ist für mich jetzt nur blanke Theorie natürlich. Man sitzt auf dem Sofa, links neben sich die Bierflasche oder das Bionadeglas, rechts die Chipstüte und man versucht durch verbale Ausfälle das Geschehen im Fernseher zu beeinflussen. Hey Schweinsteiger, streng dich an. Das ist, also wie gesagt, für mich, ich habe aber davon gehört und das ist auch jetzt nicht schlimm, wenn man das gelegentlich macht, aber wenn das das Einzige ist, was man tut, dann ist das ein bisschen wenig und das passt jedenfalls nicht zu einem Christsein, das weiß, ich bin von Gott gewollt. In der Erwählung steckt immer auch eine Verpflichtung. Aber was ist denn mit den anderen, die nicht glauben? Sagen viele Menschen an dieser Stelle, heißt das etwa, dass die nicht erwählt sind? Das ist eine klassische Frage für christliche Hauskreise. Wenn ihr euch mal also nicht vorbereiten konntet auf einen Hauskreisabend, beginnt den Hauskreisabend einfach mit der Frage, wie ist das eigentlich mit der Erwählung? Der Abend ist also geregelt. Für manche ist das allerdings eine ernste Frage. Wie ist das? Manchmal kommen Menschen auf mich zu, wenn ich Vorträge halte. Ich halte ja häufig Vorträge vor nicht christlichem Publikum und lade sie ein, sich mit dem Glauben zu befassen. Und Leute sagen dann manchmal, ich würde das ja gerne glauben, ich kann aber nicht. Heißt das, dass Gott mich nicht will? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dass ich erwählt bin, dass wir erwählt sind, dass wir wissen dürfen, dass wir von Gott gewollt sind, heißt nicht, dass es da andere gäbe, die nicht von Gott gewollt wären. Aus der Bibel können wir nur ablesen, wenn du an Christus glaubst, wenn du mit Jesus gehst, dann darfst du wissen, du bist gewollt, du bist gewählt. Anders gesagt, Testfrage, war Gott überrascht, als du zum Glauben kamst? Hat er gesagt, was machst du denn hier? Mit dir habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, aber du kannst dich da hinten hinsetzen. Nein, nicht, das ist nicht der Fall. Sondern Gott wusste schon vor Beginn der Welt, dass er dich wollte. Und er hat seit Beginn deines Lebens, seit dein Herz anfing zu schlagen, jede Sekunde um dich geworben und dich gelockt. Und er freut sich, dass du jetzt bei ihm bist. Aus der Bibel kannst du nur ablesen, du bist erwählt. Wenn du an Jesus glaubst, merkst du, Gott will dich. Das heißt aber nicht, dass es da andere gäbe, die Gott nicht wollte. An anderen Stellen in der Bibel ist es ganz eindeutig. Im Timotheusbrief heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Natürlich will Gott, dass alle dabei sind. Aber, das ist das Zweite, daraus folgt leider nicht, dass alle Menschen automatisch bei Gott landen. Das wäre ja schön. Aber das zu sagen, erlaubt uns die Bibel nicht. Sondern es gibt den Ernst der Entscheidung. Entweder jemand ist bei Gott oder er ist nicht bei Gott. Und deswegen gibt es für mich als Mensch diesseits des Himmels, der Gott nicht in die Karten schauen kann, auf die Frage, was ist denn jetzt mit den anderen, die keine Christen sind, die nicht an Jesus glauben, zwei praktische Antworten. Die erste praktische Antwort lautet, ich werde alles daran setzen, möglichst vielen Menschen möglichst verständlich und gewinnend von der Liebe Gottes in Jesus zu erzählen. Ich will es möglichst vielen Leuten sagen. Und das Zweite, das letzte Wort hat Gott. Und das reicht mir. Wenn Gott so ist wie Jesus, dann glaube ich, dass sein letztes Wort ein Wort ist, mit dem ich einverstanden bin. Was wir davon haben, dass Gott uns will, das merken wir durch Jesus. Wir merken, Gott will uns schon immer. Das ist der zweite Punkt. Zweitens, Erlösung. Vers 7. Denn in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das haben wir nötig, dass jemand für uns einsteht, die Vergebung der Sünden. Das haben wir nötig, dass Jesus am Kreuz unsere Sünden, unsere Schuld auf sich nimmt. Und das ist in unserer Zeit gar nicht mal so eine populäre Vorstellung. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag an einer Uni im Nordwesten Deutschlands gehalten. Da kam jemand auf mich zu und sagte, es finde ich eine total unattraktive Vorstellung, dass jemand anders die Verantwortung für mein Leben übernimmt. Ihr Christen sagt ja immer, ihr findet das so toll. Ich finde das total unattraktiv. Ich will für mich selber einstehen. Und das klingt zunächst mal beeindruckend. Das Problem ist nur, es funktioniert nicht. Wenn ich allein für mein Leben einstehen müsste, würde ich sofort vor die Wand fahren. Je ehrlicher ich zu mir selbst werde, desto mehr weiß ich, ich habe das nötig. Je ehrlicher wir zu uns selbst werden, desto mehr wissen wir, wir haben das nötig. Und deswegen wissen gerade Christen, zu denen wir möglicherweise aufschauen, die Vorbilder sind in Reife und Erfahrung am Glauben, das meistens sehr genau. Martin Luther, ich weiß, einige von euch können den Namen schon jetzt nicht mehr hören. Ne? 500 Jahre Reformation ist bald vorbei. Aber Martin Luther ist ja trotzdem immer noch ein Vorbild im Glauben. Jedenfalls in vielem, was er gesagt hat. Martin Luther hat noch auf dem Sterbebett den Satz aufgeschrieben, wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind Bettler. Vor Gott bin ich mit all meiner Lebenserfahrung, mit all den geistlichen Kämpfen, die ich durchstanden habe, hier stehe ich kann nicht anders. Trotzdem bedürftig. Und das ist Erlösung. Erlösung heißt, ich rede nicht schön, wie es in meinem Leben aussieht. Und ich bin aber auch nicht mit mir selbst allein. Wir reden nicht schön, wie es mit unserem Leben aussieht. Aber wir sind auch nicht mit uns selbst allein, sondern wir sind bei ihm, bei Jesus. Jetzt und bis in alle Ewigkeit. Weil Gott selbst in Jesus alles auf sich nimmt, was uns von ihm trennt. Das hat für mich bis heute den Geschmack der Wirklichkeit. Kein anderes Bild vom Leben überzeugt mich mehr als dieses. Ich brauche nichts schön zu reden und ich bin trotzdem nicht mit mir selbst allein. Zweitens, Erlösung. Drittens, Erbe. Vers 11 und 12. In ihm, Christus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Nun ist das mit dem Erbe für manche Menschen möglicherweise ein seltsames Bild. Wir sind in Christus zu Erben eingesetzt. Was soll das eigentlich heißen? Gut, wir kennen das aus vielen Lobpreissongs, da wird ja auch immer davon geredet. Wir sind sogar in Kinderliedern. Gottes Kinder erben eine Menge und man denkt sich, ja, was genau heißt denn das jetzt? Wäre das eigentlich ein Lebensziel, für das wir Leute bewundern würden, wenn sie sagten, auf die Frage, sag mal, was wünschst du dir eigentlich für dein Leben? Was möchtest du mal erreichen? Ja, also ich möchte gerne mal so richtig erben. Das ist ein tolles Lebensziel, ne? Ich möchte mal den Laden meines Vaters übernehmen. Tolles Lebensziel, ne? Aber typisch für die Bibel ist, wenn ein sprachliches Bild verwendet wird, ein Gleichnis, ein Vergleich, dann gibt es dafür meistens einen Vergleichspunkt. Man kann nicht alles von dem Bild auf die Wirklichkeit übertragen. Oft ist es nur eine Sache. Zum Beispiel, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr sollt sein wie die Tauben, also die Vögel, dann meint er damit nicht, wir sollen auf dem Boden herumkrabbeln und picken und gurren. Sondern er meint, seid klug wie die Tauben. Ja, das ist der Vergleichspunkt. Und genauso ist es mit dem Erbe hier. Es gibt ganz bestimmte Aspekte vom Erbesein, die sich übertragen lassen auf unser geistliches Leben. Nämlich, der Erbe bekommt einen bestimmten Besitz und er bekommt auch bestimmte Rechte übertragen im Erbfall. Und möglicherweise erbt man auf diese Weise etwas, was man in seinem Leben niemals hätte verdienen können. Entweder weil es zu viel ist oder weil es vollkommen unerreichbar ist. Und das ist genau das, was hier der Fall ist. Das, was wir da in Aussicht gestellt bekommen, können wir in unserem Leben uns niemals erwerben. Es ist vollkommen unerreichbar. Wir können es nur so wie ein Erbe plötzlich überraschend zuerkannt bekommen. Das Beste an der Geschichte ist, dass derjenige, der uns das vererbt hat, jetzt aber noch lebt. Das ist nicht so wie bei menschlichen Erbfällen. Und er hat viel mit uns vor. In einem Erbe steckt nämlich häufig auch ein Auftrag. Ich weiß nicht, ob einige von euch den Kinofilm Gran Torino kennen. War vor einigen Jahren im Kino. Von und mit Clint Eastwood. Sehr sehenswerter Film. Da spielt Clint Eastwood einen grantelnden älteren Herrn, der in einem multiethnischen Stadtviertel lebt und der niemanden leiden kann und alle immer nur beschimpft. Und gegen alle Wahrscheinlichkeit freundet er sich mit einem asiatisch-amerikanischen Jugendlichen aus der Nachbarschaft an. Ganz dramatische Geschichte. Am Ende gibt er sogar sein Leben für diesen Jugendlichen hin. Und dieser grantelnde ältere Mann hat nur einen Besitz, der ihm ganz wichtig ist, nämlich einen alten Ford Gran Torino aus den 1970er Jahren. Ein ganz klassisches, altes, amerikanisches Auto, das er hegt und pflegt. Es sieht immer noch aus wie neu. Und als er dann gestorben ist und sein Testament verlesen wird, das ist so eine klassische Filmszene, das Testament wird verlesen. Die offiziellen Erben sind alle anwesend, Söhne, Töchter, Enkel, die sich zeitlebens um ihren Vater und Opa nie gekümmert haben. Jetzt sitzen sie alle da und hoffen, dass sie trotzdem was erben. Dann wird das Testament verlesen und es beginnt erstmal mit wüsten Beschimpfungen seiner Familie. Passend zu seinem Charakter. Und er sagt, ihr kriegt gar nichts, ich vererbe alles der Kirche. Bis auf den Ford Gran Torino, den vererbe ich meinem jugendlichen Freund. Aber, so geht es dann weiter, mach bloß keine albernen Umbauten. Keine Heckspoiler, kein Tuning, nicht tiefer legen. Wenn du das alles beherzigst, darfst du es benutzen. Stellen wir uns mal vor, es gibt ein Testament, das Gott aufgesetzt hat für uns als Gemeinde und für uns als Christen. Ein neues Testament. Was steht da drin? Was für ein Auftrag steht da drin? Vielleicht steht da etwas drin wie, ich habe euch so viel gegeben an Besitz, an Erfahrungen, Fähigkeiten, Möglichkeiten. Nutzt das, freut euch dran, macht etwas Großartiges daraus. Aber bitte keine albernen Umbauten. Lasst es so, wie ich das gedacht habe. Paulus sagt, das ist das, was wir an Jesus haben. Erwählung, Erlösung, Erbe. Wir würden möglicherweise andere Worte dafür verwenden. Entscheidend ist, dass uns klar ist, es gibt nichts Besseres, nichts in dieser Welt, nichts in Zeit und Ewigkeit, was das toppen könnte. Gehen Sie nicht weg, sondern schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es da heißt, mehr zum Epheserbrief. Amen.